Moin. Habe ich gelernt. Ja, ganz schnell noch drei oder vier Worte zu mir. Ich bin Thomas und technische Daten könnte man vielleicht sagen, 54 Jahre alt, eine Frau, vier Kinder, drei Enkel. Punkt. Und glücklich. Tja, was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Predigt mitgebracht, die habe ich genannt, Gott kann man nicht hinters Licht führen. Es gibt in der Apostelgeschichte ein paar sogenannte Nebenrollen, also Personen, die tauchen kurz mal auf und sind dann wieder weg von der Bildfläche und die kennen wir auch alle oder ich würde sagen, die meisten sind euch bekannt. Es gibt Aquila und Priscilla, es gibt Barnabas, den Kämmerer aus Äthiopien, es gibt Lydia. Das sind alles positive Beispiele, aber die heutige Nebenrolle, die fällt da ein bisschen aus dem Rahmen, die ist heute negativ. Die zeigt uns, wie geht es nun gerade nicht. Und sie ist auch lehrreich und das lohnt sich, darüber nachzudenken. Und man kennt sicherlich den Spruch, niemand ist nutzlos. Er kann immer noch als abschreckendes Beispiel dienen. Und wir wollen miteinander lesen. Wenn ihr mitlesen wollt, dann schlagt Apostelgeschichte 5 auf. Wir lesen die ersten 11 Verse. Ja, Punkt. Und zuvor bete ich noch mit uns und dann steigen wir ein. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort betrachten dürfen und wir wollen dich bitten, dass du es uns aufschließt, dass du klar machst, was die Aussage ist und was es auch uns in unserem Alltag und in unserem Leben zu sagen hat. Amen. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös des Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Ich muss mal gucken, wo ich bin, genau da. Brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Kurz vor dieser Geschichte wird in der Apostelgeschichte von Barnabas gesprochen. Barnabas, ein wahrscheinlich edler Charakter, der ein Stück Land verkaufte und den Erlös der Gemeinde gab. damit man für die Armen sorgen konnte. Das war die Absicht und so steht es auch dort. Eine so selbstlose Handlung sorgte natürlich für reichlich Gesprächsstoff in der Gemeinde und bestimmt haben auch Hananias und seine Frau Sapphira sich darüber unterhalten. Und vielleicht haben sie sich so unterhalten. Sapphira, wie findest du das, was Barnabas gemacht hat?
Du meinst, dass er dieses Stück Land verkauft hat, das er besaß?
Ja, als würde er plötzlich gar nicht mehr dran hängen und er hat das ganze Geld, das er bekam, der Gemeinde gespendet. Unglaublich.
Du Hananias, weißt du, was mir überhaupt nicht daran passt? Dass jetzt alle diesen Barnabas in den Himmel loben. Barnabas hier, Barnabas da. Alle reden nur noch von Barnabas. Ich will auch gern mal so im Mittelpunkt stehen.
Sapphira, ich glaube, das lässt sich schon irgendwie machen. Wir haben doch auch ein Feld.
Du meinst, wir sollen das verkaufen und das ganze schöne Geld dann einfach mir nichts, dir nichts weggeben? Dass ich nicht lache, ohne mich.
Du hast recht, dann hätten wir nichts davon. Doch halt, wir hätten den Ruhm und das Ansehen und wir wären genauso beliebt wie Barnabas.
Aber wir hätten keinerlei Sicherheiten mehr. Keine Rücklagen, keine Sparzinsen. Das ist mir viel zu riskant.
Sapphira, mir kommt da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir einfach nur die Hälfte hergeben?
Ja und? Dann halten uns alle für Geizhälse. Und das ist nichts mit Bewunderung.
Lass mich doch ausreden. Wir geben die Hälfte her und sagen aber, das wäre der komplette Betrag gewesen. Das sei alles, was wir für das Feld bekommen haben.
Wie bitte? Und wenn das einer merkt?
Wie soll das denn jemand merken? Solange du dicht hältst, weiß keiner davon.
Natürlich halte ich dich dicht. Aber sag mal, hast du keine Angst, dass die Apostel Lunte riechen? Der Petrus zum Beispiel, der guckt immer so durchdringend, als wüsste er über alles Bescheid.
Woher soll der denn Bescheid wissen? Wird er etwa beim Verkauf dabei sein? Er sieht ja nicht in unsere Köpfe. Wir müssen nur eisern zusammenhalten und genau das Gleiche sagen und nicht rot werden und nicht stottern.
Okay, ich mach mit. Aber Hananias, was ist mit Gott? Hast du denn gar keine Angst vor Gott?
Jetzt vergiss doch einfach mal Gott. Gott ist so weit weg. Warum soll er sich gerade für unser kleines Geschäft hier interessieren? Und überhaupt, er kann doch froh sein, dass wir wenigstens die Hälfte hergeben. Wenn das alle täten, gäbe es keine Armen mehr.
Also gut, mir scheint es die Sache wert zu sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die bewundernden Blicke der anderen und eine Menge Geld für uns. Das gefällt mir. Damit lässt sich's leben.
So könnte das vielleicht gewesen sein. Das ist natürlich ausgedacht und zusammengereimt. Kurze Zeit später feiert die Gemeinde in Jerusalem Gottesdienst. Wir wissen nicht, an welchem Wochentag, wir wissen nicht, um welche Uhrzeit, vielleicht am Sonntagabend, wir wissen auch nicht, wie viele zusammengekommen sind. Vielleicht ein paar Dutzend oder ein paar Hundert, vielleicht auch Tausende, denn nach Apostelgeschichte 4, Vers 4 war die Gemeinde zu dem Zeitpunkt bereits auf etwa 5000 angewachsen. Es können wirklich viele gewesen sein. Mitten im Gottesdienst steht ein Mann auf und geht nach vorn und man kennt ihn, das ist der Hananias, ehrbarer Bürger und so weiter. Er hat es in so ein Tuch gewickelt, hat er das bei sich und er legt es vor Petrus auf den Boden und er sagt, ihr wisst doch, dass meine Frau und ich ein schönes Stück Land haben. Nun, wir besitzen es nicht mehr, wir haben es verkauft und hier ist das Geld, das wir dafür bekommen haben. Wir wollen damit denen helfen, die es nicht so gut haben wie wir und so weiter und so weiter. Die Gemeinde kann das gerne verwenden. Und alle staunen im Saal und vielleicht rufen einige, oh, bravo Hananias, wunderbar, du bist so toll. Nur einer freut sich nicht und das ist der Petrus. Und wie die Leute ihn angucken, denn Petrus, da scheint ihnen wirklich ihre Freude im Hals stecken zu bleiben. Irgendwas stimmt doch hier nicht, der guckt so komisch, der Petrus. Sagt auch nichts, er dankt auch nicht. Er sagt auch nicht, Hananias, Gott segne dich dafür, sondern es bleibt einfach still. Was ist denn hier los? Und Petrus blickt den Hananias an und sagt wörtlich, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen. das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Petrus hat zu Ende geredet und er schaut wahrscheinlich immer noch den Hananias an. Und es ist totenstill im Raum. Ich stelle mir gerade vor, 5000 Leute still, entsetzt. Hananias hat uns angelogen. Der gehört doch zu uns. Der ist doch Jesusgläubig. Wie kann er sowas tun? Ein Betrüger. Und was geht in Hananias vor? Legt er sich eine Antwort zurecht? Will er protestieren? Ich glaube nicht. Es steht auch nicht drin. Hananias schweigt, nehme ich an. Er ist sprachlos. Die Sünde ist aufgedeckt. Es hat gar keinen Sinn mehr, zu Ausreden zu suchen, und er steht vor allen verurteilt da. Übrigens wird es so allen Menschen ergehen, die vor dem Richterstuhl Gottes auftauchen. Wir werden Gottes Urteil recht geben müssen und schweigen. Es gibt keine Ausreden mehr. Und selbst wenn Hananias auch noch versucht haben sollte, irgendwas zu sagen, er kommt gar nicht mehr dazu. Er sinkt zu Boden und ist tot. Und ich finde das so interessant, wie lapidar da steht, und einige junge Männer stehen auf, legen ein Tuch über ihn oder wickeln ihn ein und tragen ihn hinaus, um ihn zu beerdigen. So, einfach so. Vielleicht haben sie irgendwo vor den Stadtmauern ein Grab gehabt oder eine Gruft gefunden oder wie auch immer. Aber, und das ist interessant, es vergehen 3 Stunden. 3 Stunden. Ups, Entschuldigung. Und nach 3 Stunden kommen die Totengräber zurück, und ebenfalls nach 3 Stunden, aber unmittelbar vor den Totengräbern oder vor den jungen Männern, die ihn rausgetragen haben, kommt auch Saphira. Was ist in den 3 Stunden passiert? Stellt euch das mal einfach vor. Hier stirbt jemand. Sünde aufgedeckt von Petrus oder von Gott. Und einige von euch schnappen den und tragen ihn raus, und dann sind wir 3 Stunden hier miteinander zusammen. Was geht da in einem vor? Lukas sagt es nicht, der Schreiber der Apostelgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viel Sichtbares passiert ist, sondern vielleicht eher Unsichtbares oder, wie soll man sagen, Schreckensstarre. Schreckensstarre. Gott hat Hananias getötet. Gott ist hier, mitten im Raum. Der heilige, allmächtige Gott ist hier unter uns. Er hat eingegriffen. Er hat sich nicht hinters Licht führen lassen. Er hat Hananias durchschaut und lässt sich nicht belügen. Das wurde sehr, sehr klar an dem Tag. Die Christen, die das miterlebt haben, die waren ja auch alle mit jüdischem Hintergrund. Die kannten ja die alten Schriften, die heiligen Schriften. Die kannten die Stellen, wo Feuer vom Himmel fiel auf Sodom und Gomorra, wie Gott den Pharao im Schilfmeer umkommen ließ, wie sich die Erde vor den Aufrührern um Korach öffnete und wie die Erde diese Menschen verschlang. Man wusste, Gott kann sowas. Man hatte Ehrfurcht vor ihm. Man war stolz, auch so einen Gott zu haben. Aber mit dem eigenen Leben hatte das doch schon lange nichts mehr zu tun. Und seit Menschengedenken hatte keiner mehr solche Dinge mit Gott erlebt. Und jetzt kommt sowas. Das ist wie ein Blitz, der eingeschlagen hat. Als wären die alten Zeiten wieder da. Gott mitten unter uns. Gott wahrhaftig unter uns. Gott hat Hananias durchschaut. Gott durchschaut auch mich. Jeder im Saal oder viele im Saal dürften sowas gedacht haben. Jeder wird sich gefragt haben, und was mit mir? Was sieht Gott bei mir, wenn er mich anschaut? hätte auch mich treffen können. Ist das jetzt meine letzte Stunde? Mein letzter Atemzug? Ich habe ein schönes Gedicht gefunden. Vielleicht kennt das jemand. Wenn jeder hätte an seiner Stirn aus Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und andere könnten schauen hinein, was gäbe das für ein Laufen, um Mathe-Scheiben einzukaufen? So muss es den Leuten gegangen sein in dieser Gemeinde an diesem Tag. Sie kamen sich plötzlich vor, als wären sie in einem gläsernen Haus mit durchsichtigem Dach, mit gläsernen Wänden. Und Gott kann ihnen nicht nur in den Kochtopf gucken in der Küche, sondern bis in ihre geheimsten Wünsche und Motive hinein. Ich musste dann auch an die Jünger von Jesus denken, als sie kurz vor der Kreuzigung noch einmal mit ihm das Passamahl aßen. Während sie bei Tisch waren und aßen, heißt es in Markus, erklärte Jesus: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren total bestürzt und einer nach dem anderen fragte Jesus: Doch nicht etwa ich? Doch nicht etwa ich? Ich glaube, diese Frage, doch nicht etwa ich, ist die einzige angemessene Reaktion. Also nicht, ich ganz sicher nicht. Ich bin doch kein Verräter. Ich bin doch kein Betrüger. Jesus, ich weiß nicht, an wen du denkst, aber mich kannst du nicht meinen. Du kannst mich doch nicht im Verdacht haben. Ich würde das nie antun. Die Bibel sagt, wer meint, er stehe fest, der sehe zu, dass er nicht falle. Und ich glaube, wir sollten bitte Jesus lieber bitten, uns festzuhalten, uns treu zu machen, unsere Liebe zu ihm zu stärken, als zu hoch von uns zu denken. Doch nicht auch ich, doch nicht etwa ich. Das wird die bange Überlegung aller gewesen sein, die dort dabei waren, die den Tod von Hananias miterlebt haben. Könnte es mir genauso gehen, wird Gott mich auch strafen. Ich habe auch einige Dinge auf dem Kerbholz. 3 Stunden Furcht und Zittern, 3 Stunden Bitten um Vergebung, 3 Stunden neue Hingabe an Gott. Und dann kommt Saphira herein. Warum sie nicht mit ihrem Mann gemeinsam da war am Anfang, steht nicht da, wird nicht gesagt. Vielleicht hat sie irgendwas zu tun gehabt, keine Ahnung. Vielleicht hatten sie es auch so geplant, wissen wir nicht, nur eine Vermutung von mir. Aber Saphira kommt rein und die muss gleich gemerkt haben, hier ist was anders, hier stimmt etwas nicht. Eine sonderbare Atmosphäre und überhaupt, wo ist eigentlich mein Mann? Petrus ruft sie auch direkt zu sich, zeigt auf das Päckchen, das immer noch auf dem Boden liegt und fragt: Sag mir, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Petrus gibt hier einen Ausweg, er öffnet ihr eine Tür, er gibt ihr eine Chance, aus der Sackgasse herauszukommen. Sie hat die Möglichkeit, jetzt alles zu gestehen. Jetzt kann sie das tun. Und stellt euch vor, die Leute im Saal, die halten jetzt echt den Atem an. Was wird sie wohl sagen? Aber Saphira hat sich richtig festgerannt. Sie kommt nicht zur Besinnung. Sie befindet sich auf einer Rutschbahn in den Abgrund. Sie ist entschlossen, Petrus und der Gemeinde die Stirn zu bieten und diese Lüge fortzuführen und sagt, ja, das ist der volle Betrag. Damit hat sie ihr Urteil gesprochen. Und wieder sagt Petrus, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Und genau wie ihr Mann sinkt auch Saphira zu Boden und stirbt. Die jungen Männer, die gerade von der Beerdigung von Hananias zurückkommen, die tragen jetzt auch Saphira hinaus und legen sie in ein Grab. So, diese beiden Nebendarsteller, die uns kein gutes Beispiel geben. Die Geschichte wirft doch ein paar Fragen auf, finde ich, und bringt einen an manchen Punkten ins Grübeln, Und diese Grübelpunkte, wir nennen es mal Überlegungen, die möchte ich euch gerne weitergeben. Oh, das habe ich schon gehabt. So, ich habe 7 Überlegungen, manche sehr kurz, manche ein bisschen länger. Der Teufel attackiert die Gemeinde von innen. Zunächst einmal das große Ganze, wo stehen wir hier? Gott in Person als Heiliger Geist ist da. Die Gemeinde ist entstanden und er lenkt die Entwicklung dieser jungen Gemeinde, er wacht über ihr, er beschützt diese junge Gemeinde. Und Gottes Gegenspieler, der Teufel, der schaut sich das nicht einfach nur untätig an, sondern er beginnt, die Gemeinde zu torpedieren. Und wie macht er das? Zuerst von außen. Christen werden verfolgt. Apostel werden eingesperrt. Das Predigen wird ihnen verboten. Apostelgeschichte 4. Knapp vor unserer Geschichte. Einsperren, verfolgen, verboten. Und mit diesen Angriffen kommt der Teufel aber nicht weit, denn die Christen lassen sich nicht einschüchtern und lassen sich auch den Mund nicht verbieten. Also geht der Teufel auf eine andere Strategie und attackiert die Gemeinde von innen. Er greift durch eigene Leute an. Er nistet sich im Herzen von Christen ein mit Falschheit, mit Heuchelei. Er nistet sich ein. Und das ist viel, viel bedrohlicher als die äußeren Angriffe, denn es höhlt aus. Es höhlt die Gemeinschaft von innen aus. Und schon aus diesem Grund leuchtet ein, hier geht Gott mit Härte gegen diese Attacken vor. Ein zweites, Sünde macht unvernünftig. Da sollte eigentlich eine Nummerierung sein, ist nicht schlimm. Sünde macht unvernünftig. Sünde hat etwas Irrationales an sich, etwas Unheimliches, Unerklärliches, etwas ja, Verschlagenes. Sünde ist eigentlich ein Mysterium, das den vernünftigen Menschen unvernünftig und irrational handeln lässt. Ein aufrichtiger Hananias hätte doch einfach offen sagen können, ich habe mein Feld verkauft und einen Teil gebe ich der Gemeinde und einen Teil brauche ich selber. Hätte doch sagen können. Alle anderen hätten sich trotzdem gefreut und alles wäre toll gewesen. Aber es durfte ja nicht herauskommen, dass eigentlich Geldgier sein Motiv war. Und gleichzeitig wollte er auch nicht auf das Lob der Gemeinde verzichten. Also musste er Großzügigkeit vortäuschen und hoffen, es kommt nicht raus. Alle, die sündigen, und ich nehme mich da voll mit hinein, hoffen, dass es nicht herauskommt. Alle hoffen, dass keiner es erfährt. Das ist das Schlimme oder das Dumme an der Sünde. Ein drittes, gerade frommes Verhalten verführt zur Heuchelei. Der Einbruch Satans in die Gemeinde geschieht an der Stelle, wo jede Gemeinschaft am verwundbarsten ist, bei der Frömmigkeit. Versteht ihr? In Sportlerkreisen, da holt man sich Ruhm und Ehre, wenn man sportliche Leistungen vollbringt. Wenn man den Weltrekord knackt beim 100-Meter-Lauf oder wenn man Torschützenkönig wird bei der Fußball-WM. Unter Künstlern ist man besonders angesehen, wenn man künstlerisch Wertvolles vollbringt, einen tollen Roman schreibt, ein schönes Bild malt, ein Musikstück komponiert. Bei Akademikern wird man geachtet, wenn man summa cum laude promoviert oder ja, zumindest wollen wir hoffen, dass die Doktorarbeit selbst geschrieben war. Und in frommen Kreisen, wie ist es da? Da bewundert man vielleicht fromme Leistungen. Beten, fasten, spenden. Eigentlich sollte es ja um Gott gehen dabei, aber leider geht es oft oder geht es manchmal um den Beifall von Mitchristen. Zur vollen Leistung hat man weder Kraft noch Lust. Aber auf das Ansehen möchte man nicht verzichten. Und so kommt es zur Heuchelei, zur Scheinleistung, zur Lüge und gerade bei den frömmsten Handlungen. Jesus selber hat das schon thematisiert in der Bergpredigt. Jesus selber schreibt in Matthäus 6 von der Heuchelei, Denn gerade die Frömmsten im Volk waren total gefährdet. Sie beteten an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Wenn sie einem Bettler einen Almosen gaben, dann ließen sie das von Fanfarenstößen ankündigen. Beim Fasten setzten sie eine Leidensmine auf. Und was sagt Jesus diesen Menschen? Weißgetünchte Gräber seid ihr. Das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Weißgetünchte Gräber? Sieht doch schön aus. Von außen schön, okay, aber innen drin angefüllt mit Knochen und Tod. Und seine Nachfolger hat er vor dem Sauerteig der Pharisäer gewandt. Eben genau vor dieser Heuchelei, die sich von innen nach außen durchfrisst und alles vergiftet. Und das hat Jesus zu den Menschen gesagt, die doch noch zu dem alten Bund gehörten, die doch Juden waren. Also zum Gottesvolk des Alten Testaments. Im neuen Gottesvolk, in der neuen Gemeinde, durfte sich sowas auf gar keinen Fall wiederholen. Das wäre wie eine Blutvergiftung, die den Untergang bringt. Und wir ahnen vielleicht, warum Gott jetzt so hart eingreift an dieser Stelle. Gott, zum ersten Mal Heuchelei in der Gemeinde, als zum ersten Mal Heuchelei in der Gemeinde auftaucht, bestraft. Kein angenehmer Gedanke. Aber Gott handelt so. Das fromme jüdische Leben, aus dem die Leute kamen, war so sehr von Heuchelei durchzogen, so sehr daran gewöhnt und so sehr dadurch verfälscht, dass eine klare Abgrenzung wichtig war. Ein weiteres: Nehmen wir die Gemeinde ernst? Hananias und Sapphira haben den Wert und die Bedeutung der Gemeinde nicht ernst genommen. Die haben nicht überlegt, dass eine Gemeinschaft nur durch Aufrichtigkeit bestehen kann. Sie kann nur bestehen durch Liebe, die echt ist, frei von Heuchelei. Nein, sie waren bereit, den Geschwistern und Gott ins Gesicht zu lügen, die Apostel anzulügen. Und damit haben sie die Gemeinschaft von innen zerstört. Sie nahmen die Gemeinde nicht ernst. Und ich möchte einfach fragen, nehmen wir Gott ernst? Hananias und Sapphira haben nicht nur die Gemeinde nicht ernst genommen, sie haben auch Gott nicht ernst genommen. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott, steht in Vers 4 in unserem Text. Sie haben nicht damit gerechnet, dass seit Pfingsten der Heilige Geist wirklich da ist, wirklich aktiv ist, mitten in der Gemeinde. Versteht ihr? Gott in unserer Mitte, das ist ein Privileg. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder, wir gehören zu der weltumspannenden Familie Gottes und er vergibt uns unsere Schuld, er lässt uns seine Liebe erfahren, er lässt uns an seinem Segen teilhaben. Er schützt uns, macht uns klug, erfüllt uns mit Hoffnung und so weiter. Aber Gott in unserer Mitte, das ist auch eine unerhörte Verantwortung. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und Gott hält es mit der Wahrheit, nicht mit Lüge und Betrug. Gott, unser Ziel soll sein, so zu werden wie er. Natürlich sind wir überhaupt nicht perfekt und wir sind es nicht am Anfang unseres Lebens und wir werden es bis ans Ende niemals werden. Aber die Richtung muss doch stimmen, auf das, in die wir streben, in die wir wollen. Jesus erwartet von uns, dass wir unser Leben an ihm ausrichten. Und wenn wir da mal was falsch machen, was immer passiert, und es ihm bekennen, vergibt er uns. Er freut sich sogar, uns vergeben zu können. 70 Mal. Aber die Voraussetzung ist, dass wir zu unserer Schuld stehen und uns nicht verstecken. Der erste Johannesbrief sagt das sehr schön. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Genau das haben uns Hananias und Sapphira eben nicht getan. Sie wollten betrügen, sie planten zu betrügen. Und sie waren entschlossen, die Mitchristen anzulügen. Sie wollten den perfekten Betrug begehen, könnte man auch sagen. Er wäre auch perfekt gewesen, wenn sie es nur mit Menschen zu tun gehabt hätten. Aber sie hatten es auch mit Gott zu tun. Gott kann man nicht hinters Licht führen. Der Galaterbrief sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Sie haben sich überall abgesichert, Hananias und Sapphira, nach allen Seiten, nach vorne, hinten, links, rechts. Aber das war alles horizontal. Sie haben die Vertikale nicht bedacht, haben versäumt, nach oben zu gucken, und das hatte für sie tödliche Folgen. Nehmen wir Gott ernst? Die Frage lasse ich mal stehen. Noch eins. Schwere Sünden haben immer eine Vorgeschichte. Hananias und Sapphira hatten doch auch den Heiligen Geist bekommen. Gott hatte ihr Herz erfüllt. Und jetzt muss Petrus zu Hananias sagen, danke, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Erst ist das Herz vom Heiligen Geist erfüllt und jetzt vom Teufel. Wie geht das? Ich glaube, bis es dahin kommen konnte, hat dieses Ehepaar auf dem Weg hat einige Strecken zurückgelegt, einen weiten Weg zurückgelegt. Die Gemeinde und der Gemeinde und den Aposteln einfach so ins Gesicht zu lügen, das ist so ungeheuerlich, das macht man nicht einfach mal so spontan. Dafür ist die Hemmschwelle doch viel zu hoch. Nein, in diesem letzten verkehrten Schritt werden viele kleine vorausgegangene Schritte zusammengefasst. Versteht ihr? Da gab es eine Vorgeschichte. Und mit jedem Schritt in dieser Vorgeschichte wurde die Hemmschwelle ein bisschen niedriger. Und wir kennen das. Rede schlecht über deinen Kollegen, bei den anderen Mitarbeitern. Und beim nächsten Mal fällt es dir schon einfacher. Fällt es dir schon leichter. Dir fallen neue Dinge ein. Erzähle eine Lüge und ehe du dich versiehst, musst du eine zweite Lüge hinterher schieben, um die erste zu verschleiern, und das fällt auch gar nicht mehr so schwer, weil man ist ja schon gewohnt. Schau dir Sachen an, von denen du weißt, dass sie nicht gut für dich sind, und beim nächsten Mal plagt dich dein Gewissen schon weniger. Flirte mit einer Frau, die dir nicht gehört, und beim zweiten Mal geht es dir schon viel leichter von der Hand. Mit jedem Schritt in eine bestimmte Richtung treten wir so einen Pfad aus, so eine Spur, und ihr kennt alle diese Pfade, die man sieht im Wald oder auf der Wiese, da sieht man, da sind schon viele Leute durchgegangen. Es ist ausgetreten, der Pfad. Man kann ihn erkennen. Es ist leicht, diesem Pfad zu folgen, wenn man nur oft genug drüber geht. Ein böses Wort bringt ein zweites hervor, eine Lüge führt zur nächsten, eine Tat erfordert eine weitere, und es schaukelt sich immer weiter auf. Es entsteht Eigendynamik und Abhängigkeit. Ich glaube, dass der Mensch selbst verantwortlich ist, wenn er dem Teufel die Möglichkeit gibt, in sein Herz zu kommen, sein Leben zu betreten und ihn zu verführen. Warum, fragt Petrus den Hananias, warum hast du, er fragt nicht den Teufel, warum hast du, Teufel, das Herz von Hananias erfüllt? Er fragt Hananias, warum habt ihr dem Satan Raum gegeben? Ich glaube, wir müssen vor der Macht des Teufels schon auf der Hut sein. Und wir kennen diesen Teufel, von dem geredet wird. Die Bibel beschreibt ihn. Seid besonnen und wachsam. Muss ich mal gucken, ob ich das auch habe. Ja, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und wer weiß, vielleicht stand Petrus im 1. Petrus 5, Vers 8 dabei dieses Beispiel von Hananias und Sapphira vor Augen, als er das geschrieben hat. Und Jakobus gibt den einfachen, aber ganz praktischen Rat, widersteht dem Teufel, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Es geht, ein Mini-Exkurs, es geht nicht darum, der Sünde zu widerstehen und vor dem Teufel zu fliehen, sondern dem Teufel zu widerstehen und vor der Sünde zu fliehen. Versteht ihr den Unterschied? Vor dem Teufel kann ich nicht fliehen und der Sünde kann ich nicht widerstehen. Das geht nicht. Als Jugendlicher dachte ich immer, oder manchmal, wie nahe kann ich mich an eine Sünde heranwagen, dass es noch nicht Sünde ist? Das war falsch. Ich hätte eigentlich fragen sollen, wo geht's hier raus? Wie kann ich schnellstens Land gewinnen? Wie kann ich davonkommen? Ich möchte weg, fliehen. Widersteht dem Teufel, sagt Jakobus, und wenn wir das nicht tun, dann schlägt das Böse wirklich auch seine Klauen in uns. Und es wird immer mehr zur bestimmenden Wirklichkeit in unserem Leben. Und schließlich kann man sich ein Leben gar nicht mehr vorstellen ohne dieses Böse. Hananias und Sapphira waren so verstrickt in diesen Gedanken, diesen Betrug, dass sie gar nicht mehr herausgefunden haben. Zum Glück ist es aber umgekehrt genauso. Also wer mit Jesus unterwegs ist, wer sich angewöhnt, bei allem zu fragen, Jesus, was macht dir Freude? Was könnte ich tun, das in deinem Willen ist? Der tritt auch eine Spur aus. Es wird für ihn selbstverständlich, so zu leben. Unser Denken, unser Tun wird umgestaltet, bis wir gar nicht mehr anders können, als Jesus dabei zu haben. Ist Gott lieblos, wenn er so streng ist? Letzter Gedanke. Ist Gott lieblos, wenn er so streng ist? Mir gefällt die Frage gar nicht so richtig, muss ich sagen. Wir haben es so dran gewöhnt, dass Gott immer von seiner Liebe her beurteilt wird. Wisst ihr, wenn Gott nur der liebe Gott wäre, dann müsste man sagen, ja, das war sehr lieblos. Denn dieses Verhalten ist nicht Liebe, könnte man es sagen. Und dieses Verhalten passt nicht zu Gott. Aber Gott ist ja nicht nur Liebe, Gott ist auch heilig. Gott ist auch gerecht, wahrheitsliebend. Und weil er so gerecht ist, kann er den Betrug nicht gutheißen. Weil er die Wahrheit liebt, kann er bei Lüge nicht einfach sagen, naja, schwamm drüber. Er muss einfach da handeln. Er muss dagegen vorgehen. War Gott lieblos? Ich glaube, es fragt sich, ja, wem gegenüber denn? In dieser Geschichte ist ja nicht nur Hananias und Sapphira, sondern auch die Gemeinde mit einbezogen. Die ganze Gemeinde ist da, hat zugesehen, zugehört. Und ich glaube, der Gemeinde zuliebe hat Gott so gehandelt und Gericht geübt. Der Gemeinde gegenüber war sein Handeln sehr liebevoll. Stellt euch vor, Gott hätte nicht interveniert. Gott hätte nicht gehandelt. Und irgendwann mal später wäre der Betrug doch herausgekommen. Was weiß ich, der Hananias hätte sich einen Porsche gekauft oder so, keine Ahnung. Ja, es fliegt irgendwann, es kommt doch raus, es fliegt auf. Und zum einen hätte sich dann Misstrauen unter den Christen breit gemacht und die hätten gesagt, wem kann man überhaupt noch glauben? Ist Unehrlichkeit jetzt doch profitabel? Zum anderen wäre Petrus in seiner Autorität untergraben gewesen. Nach dem Motto, also die Apostel hätten es ja merken müssen, wenn die es noch nicht mal gemerkt haben. Vielleicht sollten wir gar nicht mehr auf die hören. Wer weiß, ob die es wirklich drauf haben. Vielleicht ist ihr Urteil in Lehrfragen auch unzuverlässig. Und zum Dritten, und das wäre das Schlimmste gewesen, man hätte begonnen, an Gottes Gegenwart zu zweifeln. Lässt sich Gott alles gefallen? Hat Jesus nicht versprochen, mitten unter uns zu sein? Ist er womöglich gar nicht allwissend? Allmächtig? Ist er überhaupt da? Woran glauben wir hier? Ich glaube, aus Liebe zu seinen Kindern musste Gott klarstellen, Sünde hat in der Gemeinde keinen Platz. Würde man sie dulden? Würde man sie ins Gemeindeleben einbauen, dann würden sich Welt und Gemeinde eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Dann könnten die Christen einpacken, dann wären sie nicht mehr der Ort der Wahrheit und Integrität, dann wären sie gescheitert. Und Gott musste klarstellen, hier regiert der Heilige Geist. Hier regiere ich. Dieser Heilige Geist, der war doch das Neue. Der war doch das Neue gegenüber dem alten Bund. Der Heilige Geist bewirkte die Wiedergeburt, gibt Heilsgewissheit, gab Freude, Frieden, Freiheit, Hoffnung, machte die Gemeinde zur Anbetung bereit und zur Nachfolge fähig. Und wer dann den Heiligen Geist attackiert, indem er ihn anlog, der zerstört alles, was Gott da aufbauen wollte. Und das durfte nicht geschehen. Wahrscheinlich war es gut, dass Gott gleich beim Start der neuen Gemeinde so hart seine Meinung deutlich gemacht hat. Dieses Gericht erinnert an alttestamentliche Geschichten, als die Söhne von Aaron, dem ersten Hohepriester, in die Stiftshütte gingen, ohne die Anweisung Gottes zu beachten. Die mussten sterben. Nadab und Abihu mussten sterben. Das Ganze geschah direkt nach der Einsetzung der Priesterschaft und nach dem ersten Opfergottesdienst. Gott wollte hier klarstellen, hier ist ein heiliger Ort, die Stiftshülle ist mir heilig und nicht ein Ort, wo jeder machen darf, was er will. Das Gericht über Hananias und Sapphira kann man auch vergleichen mit Achan. Der hatte gleich nach der ersten Eroberung des im verheißenen Land einen Teil der Beute an sich genommen und versteckt gegen Gottes ausdrückliches Verbot. Und er musste auch sterben. Und in allen drei Fällen, Nadab und Abihu, Achan und auch bei Hananias und Sapphira, steht man am Beginn einer neuen Epoche in Gottes Handeln. Und jedes Mal greift Gott hart ein, wenn sich jemand auflehnt. Und er tut es zur Weichenstellung und den anderen zur Warnung und Mahnung. Ich glaube, dass wir tief in uns die absolute Möglichkeit tragen, dass wir Gott nicht ernst nehmen. Seit dem Sündenfall tragen wir das in uns. Es ist Gottes Gnade, wenn er uns Ehrfurcht lehrt. Und wenn nötig, auch mit Strenge und schmerzhaften Ereignissen. Und später, nach dem Beginn einer neuen Epoche, ich habe gerade gesagt, das waren jeweils neue Epochen, ist Gott meist viel weniger hart gewesen mit den Leuten. Das heißt aber nicht, dass ihm Sünde dann egal war. Wenn wir diesen Schluss daraus ziehen, dann ziehen wir den falschen Schluss. Richtig ist es vielmehr, was Paulus im Römerbrief so formuliert. Mal gucken. Nein, falsch. Richtig ist, was Paulus formuliert. Meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Ich glaube, diese sieben Überlegungen zu diesen Nebendarstellern zeigen uns, wenn man es von Menschen her betrachtet, eine erbärmliche Geschichte. Aber wenn man es von Gott her betrachtet, eine beeindruckende Geschichte von Macht, von Liebe zur Wahrheit, von Liebe zur Gemeinde und Liebe zu allen Menschen. Und ich möchte mit zwei kleinen Texten schließen, ganz, ganz kurz. Die hat Matthias auch vorhin gelesen. 1. Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich selbst damit, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Und der zweite Text. Wenn jeder hätte an seiner Stirn aus Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und andere könnten schauen hinein, was gäbe das für ein Laufen, um Mathe-Scheiben einzukaufen? Amen.